kennt ihr bestimmt, das ist so ein Uraltwitz, aber ich finde ihn einfach cool. Der kleine Johnny geht in die Gemeinde und die Oma fragt ihn nachher, und über was hat der Pastor geschwätzt? Und dann sagt er, ja, über die Sünde. Ja, und was hat er gesagt? Er ist dagegen. Also das Kind hat mal kurz die Predigt zusammengefasst und total kapiert. Und ich finde, das passt natürlich ganz toll zu der Serie jetzt gerade über die Sünde. Er ist dagegen. Halleluja. Okay, ich habe aber noch einen coolen gefunden. Wenn man das Thema Sünde angeht, fängt man besser mit einem Witz an, oder? Ja. Also zwei Jungs in einem Dorf und die machen einfach nur Schrott. Einfach, die machen alles möglich, die machen Sachen kaputt, die stellen Streiche an und einfach Sachen, das geht gar nicht. Und die Eltern, die sind einfach am Ende, die wissen nicht mehr, was sie machen sollen. Und genau, schließlich haben sie die Idee, sie schicken ihn zum Dorfpastor. Und dann sitzen sie beim Dorfpastor und der Dorfpastor sitzt da, guckt sie an und sagt, wo ist Gott? Und die Jungs gucken ihn nur an und sagen gar nichts. Und der Pastor guckt ihn nochmal an und sagt, wo ist Gott? Und die gucken ihn einfach nur an und sagen gar nichts. Und dann sagt er nochmal, wo ist Gott? Und die zwei stehen auf und rennen nach Hause. Und dann sagen die Eltern, ja, was ist? Warum seid ihr so schnell nach Hause gekommen? Ich dachte, der wollte mit euch reden. Dann sagen sie, ja, der Pastor weiß nicht, wo Gott ist und er denkt, wir haben ihn gestohlen. Ja, manchmal sind Kinder, die viel anstellen, immer für alles verantwortlich. Gell? Halleluja. Ja, der Hirwaye, viele Grüße vom Hirwaye, der ist gerade noch in Dubai. Der schreibt gerade ein Buch, das heißt Ich bete, und den Tag heute wollte er diesem Buch widmen, und morgen fliegt er dann nach Nepal und genau, hat einfach eine gute Zeit und Halleluja, ich freue mich für ihn. Ich habe gesagt, geh mal, check mal ab, ob es cool ist, dann komme ich nach. Bis jetzt haben wir noch keine Nation gefunden, die nicht cool war, und ich bin offen. Mittlerweile kriege ich lauter Angebote für Dubai, Sonderangebote, da kannst du voll günstig runterfliegen und dann, genau, gerade 35 Grad ist mir zu heiß, müssen wir vielleicht nach einer anderen Zeit gucken. Und da gibt es auch diese Mall, gell, mit diesem, wo du geflogen, also der Prinz Theo hat schon selbstverständlich Dubai besucht und, gell, du warst auch Skifahren dort, oder? Ah, du warst drin, aber du bist Skifahren gegangen. Ah, korrekt. Das kann man auch in Wien machen, aber man kann es auch in Dubai machen. Einfach reingehen und eine heiße Schokolade trinken. Da muss so eine riesen Mall sein, die irgendwie alles sprengt, was es hier bei uns so gibt. Ah ja, da ist ja das größte Gebäude der Welt in Dubai. Und der Hirwaye wollte hoch, weil der Ben halt das ganz cool findet, weil sein Klassenkamerad oben war. Kostet schlappe 135 Euro. Plötzlich war das Bedürfnis gar nicht mehr so stark. Aber mein Schnäppchenjäger hat online was gefunden für 31 Euro, um hochzukommen. Ich weiß jetzt nicht, ob er es gemacht hat oder nicht. Aber was für ein Unterschied. Mal kurz 100 Euro günstiger. Was hat das mit Sünde zu tun? Och, vielleicht kommen wir ja noch dahin. Keine Ahnung. Halleluja. Ja, genau. Das, was witzig war, halt, sage ich zu ihm, ich weiß gar nicht, was soll ich über Sünde sagen? Und er musste einfach nur lachen. Was du über Sünde? So gesagt, wahrscheinlich habe ich doch was zu dem Thema. Also ich habe ein bisschen was zusammengestellt. Ich hoffe, es segnet euch. Und nächste Woche ist der Hirwaye dann wieder da. Matthäus 7, Vers 33. Halleluja. Gibt's nicht. Ne 13, Schrott, bin ich jetzt gerade erschrocken. Matthäus 7, Vers 13, weil 33 gibt's nicht. Schauen wir mal, was in 13 steht. Spaß nicht. Ja, ich weiß schon, was da steht. Halleluja. Geht ein durch die enge Pforte. Denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt, und viele sind es, die da hineingehen. Und die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt, und wenige sind es, die ihn finden. Also das ist ein Bibelvers, den ich einfach lieb, weil ich finde, dass er irgendwie das Leben so gut zusammenfasst. Wenn man Christ wird und danach wird alles irgendwie cool und easy, dann habe ich das Gefühl, du hast wahrscheinlich was verpasst. Weil Jesus gesagt hat, dass der Weg schmal und eng ist. Und das heißt eigentlich, also auf einem schmalen und engen Weg ist es schwierig drauf zu bleiben. Auf einem breiten Weg, egal wie breit du bist, kein Problem. Auf einem schmalen Weg, je mehr Gepäck du hast und je nachdem, was für Schuhe du anhast und je nachdem, wie der Weg beschaffen ist und je nachdem, was um den Weg rum ist, ist es voll schwer drauf zu bleiben. Als ich klein war, meine Eltern sind immer wieder mit uns wandern gegangen und einmal war da so ein ganz hoher Fels und ich habe das gemocht, dann sowas hochzuklettern, bin dann hochgeklettert, bin aber nicht mehr runtergekommen. Saß dann oben so. Und ich glaube, die hatten dann auch Angst, mit Recht, um mich. Und sie haben mich wieder runterholen müssen. Aber wenn ich nicht auf dem richtigen Weg gehe und nicht die richtige Begleitung habe, kann ich in sehr ungeschickte Situationen kommen. Gut, dass die Eltern dabei waren. Aber das Leben mit Gott, für mich fühlt sich das eigentlich ständig an wie ein schmaler Weg. Ständig, dass ich gucken muss, dass ich nicht auf die eine oder andere Seite zu arg abschwenk. Das eine, was wir haben, ist einfach, wir haben einen Status in Christus und das müssen wir einfach wissen. Wir sind Kinder Gottes. Wir sind die Gerechtigkeit Gottes. Wir sind errettet. Wir sind erlöst. Gott zieht auf uns und erfreut sich über uns. Wir sind mehr als Überwinder. Der Jesus Christus lebt in uns. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in uns und so weiter. Also das ist alles, das ist unser Status. Ich habe gestern überlegt über eine Katze. Katze sitzt nie da und überlegt, bin ich wirklich eine Katze? Und wir überlegen ständig, ist unser Status echt? Also, oder stimmt das? Sieht Gott mich wirklich so positiv? Ja! Können wir das einfach mal so damit erledigen? Genau. Genau, Gott sieht uns so positiv. Und dann aber gleichzeitig kannst du dieses, ja, alles, ja, ich bin ja gerecht, kannst du dann so auf diese Seite rüber, ja, pff, ich bin ja gerecht. Weißt du, ich meine? Und dann ist in deinem Herzen eine gewisse Lässigkeit, weil, pff, ich bin ja gerecht, ist ja egal, was ich mache, ich kann ja machen, was ich will. Und eben nicht. Und eben nicht. Weil der Weg bleibt schmal. Der Weg ist nicht breit, sondern der Weg bleibt schmal. Das heißt, ich weiß, ich bin die Gerechtigkeit Gottes und trotzdem werde ich mein Heil bewirken mit Furcht und Zittern. Und trotzdem muss ich gucken, ob sich in meinem Herzen etwas einschleicht. Ich glaube, ihr habt nie die Gelegenheit dazu, aber ich ärgere mich manchmal über andere. Manche Leute, also nur die anderen. Also ich gebe nie jemand anders zum Ärger, weil ich bin ja so wunderbar. Aber andere Leute könnten einen manchmal schon ärgern. Wow. Ha. Ich habe das Gefühl eigentlich auch, dass wir gesellschaftlich eigentlich an einem Punkt sind, wo so Ärger wie schon fast die Hauptemotion von Leuten ist. Wenn die sich unterhalten, am besten flutscht es, wenn man sich über was ärgert und gemeinsam aufregt. Weil allein ärgern ist ja langweilig. Also irgendwie fetzt es nicht. Ja? Und dann kann man vielleicht auch schlecht schlafen. Aber wenn du wenigstens noch in jemand anders reinlegst, ja? Und ihr ärgert euch zusammen. Einer schlägt 1000, zwei schlagen 10.000. Wuhu! Fühle ich gleich doppelt so arg im Recht und doppelt so schlecht behandelt und doppelt so gemein behandelt und so weiter. Genau. Es gibt so manche Sachen, wenn du dich ärgerst, du bist ja nicht ganz sicher, ob du richtig liegst oder nicht. Und dann erzählst du es jemandem. Du musst natürlich genau entsprechend erzählen, dass es rüberkommt. Und dann seid ihr gemeinsam dagegen und dann, ja, ich wusste es ja doch. Okay. Und das mit dem Ärger, das mit der Unversöhnlichkeit, das ist so eine ätzende Sache, weil wir damit unsere Errettung riskieren. Weil Jesus hat gesagt über den Knecht, der seinem anderen Knecht nicht vergeben hat, genauso wird euer Vater euch tun. Er wird euch genauso, er wird zulassen, dass ihr ins Gefängnis kommt, wenn ihr einander nicht von Herzen vergebt. Schlotter, schlotter. Weil je gerechter und heiliger du bist, und ich bin schon sehr gerecht und heilig. Ihr nicht, gell? Ja, du bist schon, dann, wenn man einige Zeit lang Christ ist, dann weiß man so viel, dass man viel entdeckt bei anderen. Und dann fühlt man sich schon sehr gerecht und heilig. Und dann kann es noch schneller manchmal passieren, dass wir jemanden anderen richten und sehen, was nicht in Ordnung ist. Ach, das ist jetzt echt nicht in Ordnung. Gell? Das klingt auch so wissend. Muss man auch entsprechend drüber. Also, es ist einfach nicht in Ordnung. Es kann schon sein, dass es nicht in Ordnung ist, aber ich sehe nicht Jesus, der rumgelaufen ist und an allem pikiert hat. Das ist jetzt einfach nicht in Ordnung. Sondern Jesus hatte einen, der war mit mehr Freudenöl gesagt als alle seine Gefährten, hat gesagt, weißt du, wenn der sich an dem ganzen Zeug aufgeregt hätte, was er in falschen Haltungen um sich herum gesehen hat, hätte er keinen schönen Tag in seinem Leben gehabt. Der war mit 12 Jüngern unterwegs und die Kollegen waren interessant unterwegs. Denk dir mal, du hast hier Zwillingsbrüder, die Donnerbrüder, ja, die, vielleicht wären es auch Gewitterbrüder, wäre es vielleicht noch eine bessere Übersetzung, wer weiß es. Jedenfalls, die gehen an der Stadt vorbei und die nehmen die Botschaft nicht an und sagen, hey Jesus, soll mal Feuer runterrufen auf die Stadt, so. Null Capito. Hallo. Jesus kommt, um die Stadt zu retten und die sagen, komm, wir wollen jetzt mal zeigen, was wir für eine Power haben, weil wir sind ja die Nachfolger des Sohnes Gottes. Oh. Und das heißt, die sind eigentlich auf dem richtigen Weg, mit dem richtigen Mann unterwegs. Sie sind sogar die Privilegierten, die im engen Kreis von Jesus sind und liegen voll daneben da war bestimmt Adrenalin drin bei der Idee. Da war bestimmt, und die haben schon sich gesehen, wie sie diejenigen sind und sagen,
Feuer, verzehre diese Stadt. Und dann kam das Feuer. Wir wissen, du weißt schon, wie manchmal sind, gell? Wir sind ein bisschen dramatisch. Und dann laufen wir vorbei und sagen, ja, auf diese Stadt habe ich mal Feuer gerufen. Und dann sagt Jesus so ein Quatsch. So, oh, schade. Aber was cool ist an Jesus, hat er gesagt, wisst ihr was, ihr seid sowas von Panne daneben, ihr seid jetzt nicht mehr meine Jünger, sondern er hat mit den Typen weitergearbeitet. Oh, Halleluja, es gibt Hoffnung. Also ich, meine Hoffnung für mich liegt in Jesus. Muss ich jetzt einfach mal ganz ehrlich sagen. manchmal wäre ich schon gern so cool und toll und klasse. Und wenn ich aber echt mit Jesus unterwegs bin, dann merke ich schon, dass da so ganz uncoole Sachen sind. So, da kommt so diese Überführung vom Heiligen Geist und dann kommt so, und es ist eigentlich super. Weil was passiert, wenn ich mich super cool finde, bin ich eigentlich stolz. Denke ich eigentlich, ich bin der Käse und dabei bin ich gar nicht der Käse. Ich habe hier eine Weisheit, die Gott mir persönlich vom Himmel gegeben hat, die mich mein Leben lang begleitet hat und die ich in die Gemeinde reingelegt habe mit Vehemenz. Und dieser Spruch der Weisheit erinnert euch an diesen ganzes Leben lang heißt, verblendet ist, wenn man verblendet ist. Ja, so tief. Das heißt, wenn ich verblendet bin, sehe ich eigentlich gar nicht, dass ich verblendet bin, weil ich verblendet bin. Das ist blöd. Das ist richtig blöd. Weil du denkst, du bist locker unterwegs, du bist cool unterwegs, du bist einer von den richtig coolen Frommen. Ja, du hast jetzt eine hammerkrasse Idee, in der Kraft Gottes zu wandeln und hier mal das Feuer Gottes runterzurufen, das Gericht Gottes reinzuholen und das und das und das. Und du läufst allein an Jesus vorbei und Jesus, der gekommen ist, um die Stadt zu retten, der für diese Stadt am Kreuz stirbt, ist überhaupt nicht beeindruckt mit unseren tollen Vorschlägen. Und es ist einfach so wichtig, dass wir sehen müssen, der Pfad ist schmal, der Pfad ist eng und es sind nicht viele, die da drauf laufen. Und ich will euch keine Angst machen, sondern einfach euch daran erinnern, dass es ein schmaler Pfad ist. So, das war jetzt erst der erste Teil. Halleluja. Ich fand es total cool, was die Katharina vorher gesagt hat. Ja, doch, richtig cool, oder? Halleluja. Genau, dass sie gesagt hat, im Endeffekt, Gott geht's einfach um unser Herz. Ich meine, ist es Sünde, Obst zu essen? Guck mich nicht fragend an. Ich hoffe, dass wir alle wissen, dass es keine Sünde ist, Obst zu essen. Also es ist empfehlenswert Obst. Ich weiß, Fangfrage, ja, ja, klar. Es ist empfehlenswert Obst. Also die richtige Antwort lautet, es ist nicht Sünde, Obst zu essen. Ja, können wir es beim Gemüse gleich weitermachen. Vielleicht wird es ein bisschen leichter. Ist es Sünde, Gemüse zu essen? Ist es Sünde zu essen? Ist es Sünde zu trinken? Ich guck mich an, das, da kommt was. Genau. Es ist keine Sünde, was zu essen, was auf dem Baum wächst. Und trotzdem ist genau das für Adam und Eva die Sünde geworden. Nicht, weil es Sünde ist, was vom Baum zu essen, sondern weil das, was in ihrem Herzen war das, was die Sünde ist. Und das ist das, was unser Herz uns eigentlich so arg über uns selber betrügen kann. Dass wir denken, wir sind die Coolios, dass wir denken, wir sind Bomben unterwegs, dass wir denken, wir sind einfach sowas von krass, wir sind sowas von fromm. Also an uns kommt so schnell nichts ran. Aber die anderen, oh Mann. Oder wir denken, oh Mann, wir sind so schlecht und ich weiß auch nicht, ob wir es jemals schaffen. Ich weiß gar nicht, ob Gott, der Schöpfer von Himmel und von Erde, mich hinkriegt. Keine Ahnung. Steht zwar da, ich bin überwindet, aber ich fühle mich so unüberwinderlich. Du kannst auf die eine Seite kippen, du kannst auf die andere Seite kippen und das Interessante ist der schmale Pfahl. Pfahl. Kommt jetzt nicht so gut raus mit meiner Aussprache. Und dann gibt's das Ding mit dem Herz. Ja, Hauptsache, mein Herz ist in Ordnung, egal was ich mache. In meinem Herzen habe ich meinen Zehnten gegeben, auch wenn ich nicht auf... Ja, ja, oh ja, ey, oh, die Leute sind die Besten. Leute sind die Besten. Geh mal auf die Bank und sag, im Herzen habe ich es eingezahlt. Ist trotzdem noch im Minus. Ah, dann haben sie es wahrscheinlich im Natürlichen nicht eingezahlt. Das, manchmal sind wir so übergeistlich. Ja, in meinem Herzen habe ich es gut gemeint. Glaube ich dir. Ist trotzdem, weißt du, ich meine, wenn wir es mal so laufen lassen, ich meine so laufen lassen, wo jetzt sagen wir mal nicht die Frucht des Heiligen Geistes rausläuft, sondern eine andere Frucht. Ja, die Frucht, die nicht unbedingt Leben schafft. Wisst ihr, was ich meine? Muss ich mehr dazu sagen? Ihr macht das nicht, aber ich habe das gelesen in Zeitschriften, dass es Leute gibt, die sowas machen. Genau. Da, dann lassen wir das einfach mal so raus und haben das Gefühl, so, das war jetzt gut und jetzt war ich echt. Ich bin ich selber. Interessiert doch gar niemand. So ein Ich selber brauchen wir gar nicht. Dieses selber ist schon lange gestorben. Jesus ist dafür gestorben, dass dieses Ich selber aus dem Tod rauskommt. Nimmer auferstehen muss und andere erschlagen. Und wenn du es auferstehen lässt, Das ist halt das, was wir nicht so gern machen. Musst dich nachher entschuldigen. Ja, ja, genau. Boah. So sieht's aus. Genau. Und ist dann nicht so, ja, aber in meinem Herzen habe ich es gut gemeint, wenn du mit deine Dolche um dich schmeißt. Aber wenn du es in deinem Herzen gut meinst, musst du deine Dolche nachher einsammeln und die Verwundeten gucken, dass die geheilt werden. Und es kann sein, dass es gar nicht immer alles so einfach ist. Halleluja. Und das Interessante ist eigentlich einfach, auf diesem Weg zu bleiben. Das andere ist natürlich nett. Nett. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn sandte, damit alle, die an ihn glauben, errettet werden und dann nett sind. Oder Jesus sagt, geht hin in alle Welt und seid nett. Steht es auch nicht in eurer Bibel. Oder hierin wird das Gesetz und die Propheten erfüllt, indem ihr nett seid. Du merkst, dass die Hauptbotschaft, die an, ich würde jetzt mal sagen, deutsche Christen ergeht, ist, du bist jetzt errettet, sei nett. Aber Jesus hat gesagt, ich bin gestorben, damit ihr alle nett seid. Okay, ich kenne Leute in der Welt, die sind netter als andere, die nicht in der Welt sind. Genau, dafür musst du nicht unbedingt nett. Manche Leute sind halt einfach nett, manche Leute sind halt ein bisschen krass, manche Leute sind halt ziemlich Panne. Genau, aber Jesus hat uns nicht errettet, um nett zu sein. Weil was sich eigentlich hinter dem Nettsein verbirgt, ist Menschenfurcht. Dass wir so nett sind, dass wir nicht mehr ehrlich sind, dass wir nicht mehr die Wahrheit sagen, dass wir nicht mehr das Evangelium weiterbringen, sondern dass wir einfach nur noch nett sind. Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr nett seid. Liebe ist was ganz anderes als nett sein. So, jetzt können wir sagen, ja, genau. Ich habe schon immer gesagt, ich möchte mal eine Predigt predigen über die Sünde des Nettseins. Voll krass, ey. Genau, weil wir Christen, kennt ihr vielleicht das Lied? Christen müssen artig sein, keine Partys, keinen Wein. So, wie wenn wir errettet werden, um jetzt einfach nett zu sein. Ich bin so nett. Ich hoffe, du erkennst an meinem Lächeln, dass ich Christ bin. Ich bin der Erste, der Stühle trägt. Ich helfe dir bei deiner Geburtstagsparty. Wenn du einen Babysitter brauchst, ich bin die Nette, Nina Nette. Und ganz tief drin verstecke ich Jesus, aber das sage ich dir, glaube ich, lieber nicht. Liebe ist, dass ich jemand anders die Wahrheit sage. Aber in Liebe. Nicht, weil sie mich nerven, okay? Wenn du eine gewisse Stufe der Heiligung mit Jesus hast, dann schaffst du es, klassischerweise freundlicher zu sein. Das hilft auch deiner Umwelt. Ist echt eine tolle Sache. Und dann bist du aber auf eine andere Art und Weise wieder versucht, einfach die nette, tolle, fromme zu sein. Die halt, weißt du, du bist jetzt nicht eine komische Fromme, du bist halt eine coole Fromme. Aber du lässt es nie raus mit dem Jesus und so. Der Heilige Geist ist gekommen, um uns Kraft zu geben, Zeugnis zu sein. Ich bin gestern bei der Geburtstagsfeier meiner jüngeren Schwester gewesen, die ist auch erneut 25 geworden. Shalamakadarabasi. Und es war so lustig, ich habe mich interessiert für die andere Person, habe gesagt, ja, das ist eine ehemalige Schulkameradin von meiner Schwester, die sie eingeladen hat, gesagt, ja, und was ist denn jetzt aus dir geworden? Und das fand sie total lustig und dann hat sie so ein bisschen erzählt. Und ich habe mich einfach wirklich nur für sie interessiert, aber die haben dann halt zurückgefragt, was ist aus dir geworden? Was hast du so die letzten Jahre gemacht? So, wie viel Zeit habt ihr? Und dann habe ich angefangen so ein bisschen, also erst habe ich gesagt, ja, ich bin jetzt gerade Lehrerin und so. Ich sage, ja, komm jetzt raus mit dem, weißt du, wem sagst du schon, ich bin Pastorin oder so, weißt du, am besten mit dem Arbeitgeber. Okay, und habe gesagt, ach ja, und dann haben wir noch eine christliche Gemeinde angefangen, mein Mann und ich, wir leiten zusammen die christliche Gemeinde. Was war dir? Wie? Ja, ist das jetzt evangelisch oder katholisch? Was ist das dann? Dann sagt eine, ist das so was Pfingstliches? Sagt, Und dann, und die warten, E-Typ, hey, super, die hat den ganzen Tisch so aufgemischt und aufgefrischt, super, und die fand alles ganz toll, erzähl mal. Und dann konnte ich mein Errettungszeugnis erzählen, ich kann mein Errettungszeugnis auswendig, 3 Minuten. Wer es nicht kann, Tu Buße, könnte Sünde sein. Ich bin wirklich, das sage ich im Spaß jetzt so, aber ich bin davon überzeugt, dass jeder Christ seine Rettungszeugnis in 3 Minuten erzählen können sollte, und zwar gescheit, sodass derjenige, der es gehört hat, auch wenn er es so getan hat, er interessiert sich nicht, heimgehen kann und selber Jesus in sein Herz aufnehmen. Mhm. Wenn du nicht weißt, wie es geht, ich glaube, wir haben eine CD hin, und wenn nicht, hinterlass deinen Namen, und wir geben die CD weiter, weil das ist einfach ein Handwerkszeug, das braucht man. So, also, apropos Sünde. Sünde der Vernachlässigung, genau, Halleluja. Jedenfalls habe ich dann mein eingeübtes 3-Minuten-Zeugnis erzählt. Das Coole ist, wenn du es eingeübt hast und dann erzählst, dann merkst du, je nachdem, wer sich es gerade anhört, dass sich so ein bisschen die Variablen verändern, was für die Person wichtig ist. Ja, dann fanden die es so interessant, dann wollten sie noch mehr wissen. Und dann jedes Mal, wenn es eine Unterbrechung vom Festle gab, haben sie gesagt, ja und, wie geht's jetzt weiter? Du bist da und da stehen geblieben. Und dann sagt eine neben mir, ja, also ich glaube das nicht, ich muss nachher auch eine Geschichte erzählen. Dann habe ich gedacht, oh, hier kommt, du hast ja schon gespürt, so ich komm, bin dagegen und so weiter. Okay. Und dann jedenfalls, also bis zur Erfüllung mit dem Heiligen Geist, die Gemeindegründung, die wollten einfach alles wissen. Und dann sagt die eine, ja, also, dann habe ich gesagt, weil sie halt so gefragt hat, habe ich gesagt, ja, bist du auch in der Gemeinde? Und dann sagt sie, ja, ich bin in der Landeskirche. Und dann sage ich, ah ja, okay, schön, mhm. Und dann sagt sie, ja, aber das ist ja egal, solange wir alle, und ich habe gemerkt, sie kriegt das Wort nicht raus. Dann habe ich gedacht, und das sage ich gerade. Dann sagt sie, ja, sag ich jetzt, solange wir alle an Jesus glauben und an die Bibel. Weil wenn du den Heiligen Geist hast, macht dir das nichts aus, das zu sagen. Aber wenn du nett hast, dann willst du so einfach, komm, lass uns alle lieb und nett sein und komm, wir glauben doch alle an den Gott, egal wie wir glauben. Hauptsache Liebe. Und ich habe extra ganz bewusst, ich habe gemerkt, ich krieg das, da kennst du es, da ist manchmal so ein Dämon vor deinem Gesicht, und deswegen haben wir einen Heiligen Geist, der dir nicht erlaubt, Jesus zu sagen. Ich sage, okay, solange wir alle Jesus haben. Ja, genau. Halleluja. Oh, Glory, Halleluja. Und es ist einfach wichtig, ich könnte jetzt dahin schon sagen, genau, ich bin Buchautorin. Das klingt, au, also wenn ich ein bisschen beeindruckt werde, ich bin jetzt Buchautorin, bin Motivationssprecherin. So. Aber ich muss schon sagen, jetzt im deutschsprachigen Raum, das mit dem Pastor rauszulassen als Frau. Und wie wird man bei euch Pastor? Schnell, wie wird man Pastor? Schnell, wie wird man Pastor? Also, ich bin jetzt Pastor geworden durch Gemeindegründung. Ah, okay. Okay, Halleluja. Egal, anderes Thema. Also, was wollte ich sagen, genau? Unser Herz. Was ich total interessant fand, und zwar, wir hatten vor kurzem ein Gebet für mich, weil ich gemerkt habe, irgendwas passt nicht bei mir. Aber ich konnte jetzt nicht meinen Finger drauflegen, aber irgendwas war nicht mehr, also irgendwas war, wo ich gesagt habe, ich sehe jetzt nicht, was es ist, aber es ist was. Ich weiß auch gar nicht mehr, was die Symptome waren, aber auf jeden Fall war es cool. Zwei Seher haben für mich gebetet, und was gesehen wurde, hat mich total berührt, fand ich super interessant. Eine Person hat gesagt, ich sehe, dass du an der Schule nicht mehr als Apostel bist. Du bist aus deiner Position raus. Bin ich nicht mehr Apostel? Natürlich, weißt du, ich meine, aber an der Schule nicht mehr aus meinem Stuhl als Apostel heraus agiert, sondern ich habe an der Schule agiert wie ein normaler Lehrer. Und das ist interessant, weil wenn ich aus meinem Stuhl rausrutsche, denn Gott mir hat diesen Stuhl der Autorität, liege ich auch daneben, weil Sünde ist eigentlich daneben sein. Sünde ist eigentlich aus der Spur gehen. Sünde ist nicht nur Ehebruch und Lügen und Stehlen und die brutal schlimmen Sachen, sondern wenn ich eigentlich einen Platz der Autorität habe und ich verlasse den und ich will so sein wie die anderen oder vielleicht will ich es gar nicht oder ich merke es gar nicht und ich nehme meinen Stuhl nicht mehr ein, ich nehme meinen Platz nicht mehr ein. Ist das nicht krass? Und dann habe ich natürlich Buße getan, und das war, was auch interessant war, was die Person gesehen hat im Geist, hat gesagt, es ist wichtig, dass alles, was meine Autorität angeht, an der richtigen Position ist, weil ich einen Vertrag bald unterschreiben muss, und dafür muss ich in meinem Sitz, der Position, in meiner Position sitzen. Das heißt, im Geist kommt was, vielleicht hat es ja was mit dem Vertrag für die neuen Räume zu tun, vielleicht ist es auch was anderes, da kommt was, wo es wichtig ist, dass ich richtig auf meinem Platz sitze. Und ich glaube, dass wir nicht vergessen dürfen, dass eben Sünde auch sein kann, dass ich eigentlich meinen Platz gar nicht richtig einnehme, dass ich eigentlich von meinem Stuhl runtergehe, dass ich mich als Christ vielleicht zu klein mache, dass ich mich vielleicht verstecke, dass ich vielleicht, wisst ihr, was ich meine? Dass ich vielleicht nicht in meine Autorität wandle, sondern, also ich kann einfach auch ein netter Lehrer sein. Ich kann ein netter Lehrer sein. Genau, aber Gott sagt, so ist nicht der Deal. Ich habe dich in die Schule geschickt, aber ich habe dich trotzdem als Apostel in die Schule geschickt, so. Ah, oh, wow. Und jetzt muss ich erstmal überlegen, was ist denn der Unterschied, gell? Fragt ihr euch auch, wenn ich es weiß, sage ich Bescheid. Spaß. Nee, genau. Also was zum Beispiel der Unterschied ist, wenn ich einfach sozusagen als Lehrer an die Schule gehe, zum Beispiel in der Begegnung mit anderen Kollegen oder so, das kann ich eigentlich gar nicht erklären. Ich muss mir überlegen, wie ich es erklären kann, was so interessiert. Kann ich euch sagen, wenn ich es weiß. Ist auf jeden Fall, hat sich in mir wieder echt was geändert. Ich habe erst Buße getan und dann habe ich geguckt, was ist das eigentlich, was das anders macht. Und ich gehe wieder anders in der Schule rum. Ich gehe in mein Klassenzimmer und ich weiß, wer ist und wer hier herrscht. Wenn ich mit den Eltern rede, bin ich nicht die süße, nette Lehrerin, sondern ich bin ich, wer ich bin. Halleluja. Und so weiter, genau. Naja, Halleluja. Anderes Thema. Voll gut, genau. Für dich. Voll gut für dich. Voll gut für dich, dass du deinen Platz einnimmst. Dass du bist nicht der Fußabtreter von deinem Arbeitgeber, sondern du bist ein Gesandter Gottes und er hat das Vorrecht, dich anzustellen. Hm? Das heißt aber nicht so, was denkst du, wer du bist? Sondern die Bibel sagt, dass wir denjenigen, die uns überstellt sind, dass wir denen mit Achtung und Respekt begegnen sollen, dass wir denen gehorchen sollen, heißt aber nicht, dass wir deren Fußabtreter sind. Zum Beispiel auch an meiner Schule gibt es auf jeden Fall Sachen, die jetzt, sagen wir mal, von der Autorität, die dort gesetzt sind, würde ich jetzt Dinge anders machen. Das habt ihr bestimmt noch nie erlebt am Arbeitsplatz, aber bei mir zum Beispiel ist es so. Wie reagiere ich da jetzt richtig? Ja, ich kann jetzt sagen, also ich habe eine ganz andere Position im Geist und das können Sie mir jetzt nicht sagen. Nein, ich bin in dem, was die Schule angeht, bin ich in ihrem Autoritätsbereich und da muss ich mich an das halten, was sie sagt. Aber ich muss auch aufpassen, dass ich nicht alles sozusagen dem unterstelle, weil ich als Christ sowas von untergeordnet bin, dass ich gar nicht, weißt du, ich weiß, wer ich bin. Wenn dich dein Chef fertig macht, weißt du trotzdem, wer du bist. Dann bist du nicht klein mit Hut, sondern dann bist du immer noch genau der gleiche wie vorher. Egal, wie sie auf dich draufhauen, du bist immer noch du. Du bist nicht. Halleluja. Halleluja. Was mir auch noch kam, einfach zum Thema Sünde, ist, dass wir manchmal, weil Sünde halt so, wenn man das Wort Sünde sagt, dann stellt man sich so zwei, drei ganz klare Sachen vor und dann ganz viele andere Sachen nicht. Und eine Sache, was mir noch wichtig war, ist einfach die Unterlassungssünde. Dass wir manchmal einfach Sachen unterlassen und dadurch, dass es keine aktive Sünde ist, fühlt sich das jetzt auch nicht so dramatisch an irgendwie. Da hat man das Gefühl, dass man so schlimm ist, ja, wenn man jetzt was unterlassen hat. Und zum Beispiel, Gott fand es gar nicht cool, dass das Volk Israel keine Lust hat, ins verheißene Land reinzugehen. Gott hat gesagt, euer nächster Schritt, ich habe euch aus Ägypten rausgeholt, ich habe euch durch die Wüste geführt, euer nächster Schritt ist, ins verheißene Land reinzugehen. Aber das war denn nicht zu stressig. Ja, das sind große Riesen. So, wie beeindruckt seid ihr von großen Riesen, wenn Gott gerade den Pharao und seine Armee im Meer versenkt hat? Wenn du begleitet wurdest in der Wüste von einer mobilen Klimaanlage, wenn deine Schuhe nicht ausgenödelt, was für ein Wunder. Wie viele Klamotten habe ich die, irgendwie steckt im Wort Klamotte schon das Wort Motte, ich glaube, ich werde dir Kleidung sagen. Und du guckst die Klamotte an und denkst, das gibt's ja nicht, oder? Wo kam das Viech her? Kleines Löchle drin, Schrott. Habt ihr nicht, gell? Und die hatten das gar nicht. Ich habe jetzt heute früh gelesen, als die ausgezogen sind aus Ägypten, war kein einziger, der gestrauchelt ist. Die haben nicht mal gehumpelt und die kommen aus der Sklaverei. Die wurden verschlagen. Und keiner von denen war gebrechlich. Die Ägypter müssen gefrustet gewesen sein. Du versuchst, die ja fertig zu machen. Und trotzdem, wir gehen aus Ägypten und nehmen euer Gott mit. Halleluja. Und Gott war sowas von nicht begeistert von der Tatsache, dass die nicht rein wollten ins verheißene Land, dass er gesagt hat, okay, 40 Jahre, Leute. 40 Jahre könnt ihr mir hier in der Wüste spazieren gehen. Außer die zwei, die gesagt haben, wir wollen das Land einnehmen. 40 Jahre. Und dann sagen sie, ach, weißt du was, wir gehen doch rein. Gott ist so lieb und Gott ist so nett, bestimmt klappt's. Komm, lass uns gehen. Juhu, juhu, juhu. Zu spät. Wenn Gott mit seinem Volk unterwegs ist, dann erwartet er, dass sein Volk mit ihm mitzieht, wie er sagt, was er sagt, wann er sagt und so weiter. Und das ist für uns wichtig, auch jetzt einfach für das Beten, für unseren Umzug und so weiter, dass wir nicht, sagen wir mal, innerlich in Leerlauf gehen und sagen, oh, Gott wird es schon machen, Halleluja, weil er ist ja so gut. Irgendwie wird Gott seine wunderbare Hand ausstrecken und dann werden wir ihn loben. Ja, Landeinnahme ist halt nicht niedlich. Landeinlabe kann halt einfach Staub aufwirbeln. Landeinnahme kann halt einfach Dreck aufwirbeln. Landeinnahme kann einfach sein, oh, da ist ein Riesen, der muss besiegt werden. Oh, da ist nochmal ein Fasten, das nochmal angesetzt werden muss. Wir müssen hier raus. Wir müssen hier raus. Und wir kommen nicht hier raus, wenn wir uns nicht richtig positionieren. Und ich habe 100% keine Lust, hier noch weitere 40 Jahre zu bleiben. Also lasst uns alle positionieren, okay? Unser Herz, unseren Sinn, unser alles. Halleluja. Unterlassungssünde kann einfach auch sein, wenn du den Stab nicht weitergibst. Das ist ganz interessant in vielen geistlichen Diensten oder auch in der Geschäftswelt oder in vielen Bereichen. Da haben Leute eine gewisse Form der Leiterschaft und sie schaffen es nicht, den Stab dann weiterzugeben, wenn sie es weitergeben sollen. Und dann wird es irgendwie komisch. Weil sie eigentlich was tragen, was sie gar nicht mehr tragen könnten. Und Gott hat eigentlich was Neues für die Leute. Und ich glaube, dass das auch eine Unterlassungssünde ist, wenn man eigentlich, sagen wir mal, die neue Generation nicht ranlässt. Es gibt, der Heilige Geist hat auch eine richtige Warnung jetzt für den Leib Christi so ausgegeben, dass die Leute, dass die Gemeinden die jungen Leute ranlassen sollen. Weil was machen die jungen Leute, wenn sie nicht drankommen? Die gehen. Die gehen raus. Die sagen, das ist ja gar nicht unsere Gemeinde, das ist die Gemeinde. Das kann man sagen mit den Oldies. Genau, und wir müssen einfach immer bereit sein, den Stab weiterzugeben. Und weißt du, was krass ist beim Stab weitergeben? Du gibst deinen Stab gerne an jemand weiter, der es 150% mal so gut macht wie du. Aber normalerweise gibst du es an jemand weiter, der es vielleicht anders macht wie du oder der es vielleicht nicht so gut machen kann wie du. Der Richard Hurt hat gesagt, übertrag eine Aufgabe an jemand, wenn er es 80% so gut kann wie du. Wow, die 20%, die tun weh. Jedes Mal, wenn ich auf einer Folie da vorne einen Tippfehler sehe, muss man immer mal wieder davon lösen. Wenn da Grammatikfehler sind, wenn das Komma fehlt, fällt euch nicht auf, oder doch? Gibt's noch, oh Mann, Korabashigatarabasi. Halleluja. Also wenn es bei jemandem auf dem Herzen brennt, wir könnten da echt Unterstützung brauchen. Okay, vielleicht ist hier jemand in der Unterlassungssünde, könnt euch nachher vorne melden. Manche Leute denken, hier läuft's doch so gut, mich braucht man gar nicht. Doch, wir brauchen jemanden, der uns die Folien korrigiert und noch viel, viel, viel mehr. Ja, genau, also den Stab weitergeben oder auch Kinder loslassen. Kinder loslassen und Kinder festhalten. Auch da glaube ich einfach, dass es diesen schmalen Weg gibt. Ich merke am Hirwoje, also dass ich, und ich glaube, das sind wir Mamas einfach der Klassiker dafür, dass ich viel später loslassen würde als der Hirwoje. Wenn der Kleine dann daherkommt, aber der Papa hat gesagt, ich darf so, echt? Was ganz, ganz Gravierendes. Darf der Benafteli schon alleine ins Dolomiti laufen von zu Hause? Was denkt ihr? Sollen wir mal die Frauen abstimmen lassen und dann die Männer und dann ist es ein unterschiedliches Ergebnis. Genau, ich habe ihn laufen lassen, genau. Und er kam auch wieder zurück, Halleluja. Aber du denkst dann innerlich an jede Straße und an jedes Auto und so, come on. Irgendwo im Endeffekt ist er von Gott geschützt. Und ein Hirn hat er ja auch, weißt du, was ich meine. Und wenn wir die Kinder zu arg beschützen, vor jeder Gefahr, vor jedem, dann kommen die nachher mit dem ganz normalen Alltag nicht klar. Weil der Hörer, ja, lass ihn doch mal runterfallen, dann lernt er was. So, okay, die Mama, oh, nicht, dass er Schmerzen hat. Ja, doch, dann lernt er was dazu. Okay, Schatz, okay. Du hast nie vergessen, wo er ihn als kleines Kind oben auf den Schrank gesetzt hat. Weißt du, er konnte nicht mal laufen, da sitzt das Kleine. Ich glaube, es war der Tag vorher so, du gehst nicht auf den Schreibtisch, du gehst nicht auf den Schrank. Nein, du bleibst immer schön unten. Am nächsten Tag, der Wusser hat es nicht gehört, setzt er den Kleinen da hoch. Ist okay. Und es ist ein schmaler Pfad. Dass wir unseren Kindern das Richtige beibringen, dass wir unsere Kinder loslassen, wenn es dran ist, loszulassen und nicht überbeschützen. Es ist ins Schullandheim gegangen. Und du möchtest am liebsten dich am Abend hinsetzen und die 100 Gebote fürs Schullandheim vorlesen. Das darfst du. Wichtig ist natürlich für mich als Mutter, gell, für mein Selbstwertgefühl, ist, dass er nicht schmatzt. Also das kann ich gar nicht leiden. Seit wie vielen Jahren sind wir da dran? Ja, und dass die Nase immer sauber ist, gell? Das kann ich auch nicht leiden. Also ich sag auch meine Erstklässler, Junge, geh dir erstmal die Nase putzen, bevor du mit mir redest. So, boah, ey, manchmal. Je nach Farbe, weiß ich, aber genau. Sorry, ich sehe es vor mir, ich komme nicht davon weg. Es gibt Zeiten des Liebhabens und es gibt Zeiten des Naseputzens. Amen. Genau, aber dann gibt es einfach... Jetzt zum Beispiel, dann stand auf dem Schullandheim stand genau, dass die Kinder einen Film angucken werden. Da machst du bei mir immer so ding, 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 ding. Was werden die Kinder für einen Film angucken? Und dann konnte ich von mir nicht sagen, ob ich jetzt auf einem falschen Weg bin, ob ich jetzt meinen Pfad gerade zu schmal gemacht habe und überkantigelt bin, wenn ich jetzt mal rausfinden will, was sie von Film angucken. Naja, ich habe ja gesagt, doch, ist schon okay. Habe ich die Lehrerin angeschrieben, was von Film gucken die Kinder an, weil mein Kind darf nicht alles angucken. Und der Film kam dann auch gar nicht. Wie cool. Genau. Aber du kannst, ich will ja nicht, dass der aus dem Schullandheim zurückkommt mit, was weiß ich, wie vielen neuen Dämonen oder so. Was soll denn das? Oder was heißt neu überhaupt welche? Irgendwelche Angstgeister. Aber es ist ja so toll, Angstgeschichten zu erzählen. So, ich finde halt gar nichts cool an Angstgeschichten und mein Kind hat auch keine Angst. Also das, wir haben ihn so angstfrei erzogen, der hat nicht mehr Angst vor dem Tod, weil wenn er stirbt, cool, komme ich in den Himmel. So, okay, Moment, irgendwas haben wir nicht ganz richtig rübergebracht. Aber eigentlich finde ich es cool, dass er keine Angst hat. Der ist einfach angstfrei. Der liegt nicht nachts im Bett und ist da irgendwas hinter der Tür oder ist da irgendwas da? Und dann so, nö, schlaf nachts. Wozu muss jetzt irgendwie jemand vielleicht in einem Schullandheim oder sonst wo dem eine Geistergeschichte erzählen, dass jemand unter dem Bett liegt? Ich weiß gar nicht, warum unsere Kinder so Angst haben, dass jemand unter dem Bett liegt, weil man ständig die Geschichten erzählt vielleicht. Naja. Genau. Erziehe den Knaben seinem Weg entsprechend, sagt Sprüche 22,6, und er wird nicht davon weichen, auch wenn er alt wird. Ich finde es total cool, dass unser Sohn immer wieder verschiedene Essenssachen ausprobiert, weil ich das wichtig finde. Und er wird es auch weitermachen, wenn er dann mal die Welt umreist. Und da denkt man immer, ich muss ihm beibringen, dass er seine Hausaufgaben schön macht und was weiß ich. Aber ich muss ihm auch beibringen, dass ich ihn loslasse, dass ich ihm was zutraue, dass ich ihn was machen lasse. Ich muss sagen, der ist jetzt in einem Alter, du könntest eigentlich von morgens bis abends sagen, mach das nicht, mach das, mach das nicht, mach das. Und das Wichtige ist eigentlich, dass ich ihm Raum gebe, sich entfalten zu lassen und selber auch ab und zu einfach mal Halleluja. Genau. Und hier ist jetzt einfach mein Lieblingsding, ist Römer 2, Vers 6. Wisst ihr nicht, dass Gottes Güte uns zur Umkehr führt? Das ist halt einfach, wenn wir dann merken, wir sind Panne daneben, dann fangen wir ja an, uns selber zu bestrafen mit schlechten Gefühlen und mit Verdammnis und, oh, bist du ein schlechter Christ? Schon mal gemacht? Komm, sie haben doch alle schon im Bötchen gesessen, voll das blöde Boot, fährt auch in die falsche Richtung. Oh Mann, bist du ein schlechter Christ und so weiter und so fort. Jesus ist nicht dafür gestorben, damit du ein guter Christ bist. Jesus ist dafür gestorben, dass du von innen her neu bist. Jesus ist dafür gestorben, damit jede Sünde, die du jemals begehst, schon vorab vergeben wird, weil du dich bei ihm reinigen lässt. Jesus sitzt nicht im Himmel und wartet, dass du irgendwas machst, damit er dir eins überziehen kann, sondern Jesus sagt, ich möchte dich mit meiner Güte zur Umkehr führen. Vor ein paar Tagen waren es viele Sachen, die den Naftali nicht so erfreut haben. Da gab es viel zu meckern, weil alle anderen dürfen ja mehr. Genau, also ich glaube, wenn man 2, 3 Kinder in der Klasse hat, die meinetwegen ein Spielzeug haben, das man selber nicht hat, dann haben alle in der Klasse das, nur ich nicht. Und wenn jemand, was weiß ich, 2 Kinder waren beim McDonald's, alle waren beim McDonald's, nur ich nicht. Und irgendwann mal, das ist einfach so eine Ansammlung von dem, wie ungerecht unser armes Kind behandelt wird, was er alles nicht darf, also empfunden. Weil alle anderen dürfen, was weiß ich, bis wann aufbleiben, nur ich nicht. Hab vor kurzem mit einer Mutter gesprochen, ob das stimmt. Sagt sie, ja, right. Genau, und dann kommen dann halt die Kinder erzählen ja auch Sachen, die gar nicht stimmen. Und es waren so viele Sachen, wo er sich dann drüber geärgert hat. Und dann habe ich gedacht, ich lasse es jetzt einfach mal und nehme ihn mitgenommen zum Einkaufen. Und dann hat er sich da 2, 3 Sachen auch noch ausgesucht beim Edeka. Und danach kam er und hat mir einen Kuss gegeben und gesagt, Entschuldigung, Mama. Das heißt, er wusste die ganze Zeit eigentlich, dass sein Meckern voll Panne war. Und dass es voll daneben ist. Und er sagt so oft abends, danke Jesus für die beste Mama der Welt. Danke Jesus für den besten Papa der Welt. Und tief in seinem Herzen weiß er's. Aber das, was ihn zur Umkehr geführt hat, war nicht, mir reicht's mit deiner Meckerei, du gehst mir auf den Senkel. Ist das eigentlich alles, was du kannst, dass du meckern kannst? Das Ding ist ja, dass das Gottesbild von den Kindern von uns geprägt wird. Und dann fragen wir uns, ich weiß gar nicht, warum manche Erwachsene denken, dass wir Gott auf den Senkel gehen. Genau. Es ist einfach die Liebe Gottes, die uns zur Umkehr führt. Die Güte Gottes ist es, die uns zur Umkehr führt. Und was ich total lieb, ist auch Lukas 7, Vers 47. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Da kommt die Prostituierte zu Jesus und wäscht ihr die Füße. Willst du mich? Hä? Sie ihm, habe ich ihm, ihr, oh, ha. Ihm, ja, also Jesus eher. Wäscht ihm die Füße,
im Haus des Obergerechten, im Haus des Superheiligen, im Haus des Mannes, der viel Kohle hat, der erfolgreich war, der alles gut gemacht hat, beim Guten. Wahrscheinlich war der auch nett. Wahrscheinlich war er nett und gut und hat Jesus zum Gratisessen eingeladen mit Jünger. Buy one, get 12 free. Happy Birthday. Der Mann hatte Kohle. Und dann kommt da eine, die dürfte eigentlich sonst auch gar nicht in sein Haus rein. Und dann tut sie ihm die Füße waschen und danach sagt Jesus über ihr, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Wenn du merkst, das passt nicht und das passt nicht und das passt nicht, dann ist es kein Grund zur Verzweiflung, es ist ein Grund, noch mehr zu lieben. Gott noch mehr zu lieben und sagt, ist das cool, dass du mich benutzt? Ist das cool, dass du mich errettet hast? Weißt du, manchmal kommt der Teufel und der will dich sowas von zusammendonnern mit Verdammnis und mit was du für ein Versager bist und was du für eine Pfeife bist und so weiter. Und manchmal ist es einfach wichtig zu sagen, ich widerstehe dir, weiche in Jesu Namen. Und manchmal, wie wäre es einfach so, das ist so cool, dass Jesus mich liebt, dass Jesus mich gerecht gemacht hat, dass er mich errettet hat, dass er mich benutzt will, dass er das Werk, das er in mir angefangen hat, vollenden wird. Ich liebe Gott. Ich bin nicht verliebt in mich, weil ich ihn echt brauche. Wenn was Gutes rauskommt, ist es Gott. Wenn was Schlechtes rauskommt, war ich's. Ganz einfach. Und ich freue mich, dass Gutes rauskommt, weil er da drin wohnt. Und damit noch mehr rauskommt, lasse ich noch mehr drin wohnen. Wie kommt noch mehr raus? Indem ich Zeit mit ihm verbringe. Und weißt du, wie nicht mehr rauskommt? Indem du um deine Sünde und deine Schwachheit rumrum gehst. Ich hab gesündigt, schon wieder versagt. Was bin ich eigentlich für eine schlechte Marke? Da hat Gott gar nichts davon. Ich liebe, was Hartwig Henkel mal gesagt hat. Er hat gesagt, Gerechtigkeit hast du kapiert, wenn du es gerade voll vermasselt hast und du bittest Gott um Vergebung und du fängst an zu tanzen, egal wie du dich fühlst. Dann hast du Gerechtigkeit verstanden, weil Gerechtigkeit ist das Geschenk, das Jesus uns gegeben hat. Und er sagt, nicht setz noch eins drauf, indem du eine Mitleidsparty und eine Trauerparty über deine Sünde führst, sondern komm raus aus deiner Sünde und freu dich, weil ich dich liebe, egal wie komisch du drauf bist, egal wie schräg du dich findest, egal wie schräg dich jemand anders findest, egal was der Teufel dir für Lügen um die Ohren schmeißt. Ich hab dich lieb, ich glaube an dich, ich kann was aus dir machen, besser als du selber. Hör deine Selbstverbesserungssachen auf und schmeiß dich auf mich. Sag, hey Jesus, das mit der Erziehung, ich hab's Gefühl, ich krieg's nicht hin. Wenn was Gutes dabei rausgekommen ist, danke ich dir. Und das andere könntest du dich bitte auch drum kümmern, Halleluja. Wenn bei mir Müll rauskommt aus der Pipeline, kannst du bitte mir helfen, den Müll loszukriegen. Ich krieg nicht mal den Müll richtig los. Halleluja. Und ich schmeiß mich auf ihn, weil ich ihn brauche. Ich kann halt ohne ihn gar nicht. Ist das nicht cool? Wenn ich mal denke, ich bin mal so toll fromm unterwegs, dass ich ihn gar nicht mehr brauche, bin ich voll daneben. Wie gesagt, ihr wisst, die Weisheit des Tages verblendet ist, wenn man verblendet ist. Und dafür brauchst du Freunde, dafür brauchst du, hey, Reibungspunkte. Die Reibungspunkte sagen dir, wo du wirklich stehst. Wenn ich alleine bin und eine christliche Predigt anhöre, die mich ermutigt und danach noch ein Lobpreis. Ich bin so ein toller Christ. Ich bin einfach ein toller Christ. Ich mache am besten noch die Zimmertür zu, damit ich nicht sehe, ob das Bad geputzt ist oder nicht. Und ich bin einfach ich und Gott und ich bin einfach so ein toller Christ. Und dann kommt ein Mensch dazu, egal welche Altersklasse, und plötzlich reibt sich's. Vielleicht ärgere ich mich, weil das Zimmer nicht aufgeräumt ist, oder ich ärgere mich, weil die Küche nicht aufgeräumt ist. Das war ja dann nicht, weißt du, wie ich meine. Und so weiter und so fort. Gott liebt uns. Und Gott weiß, dass wir interessant drauf sind. Weißt du, ich meine, deswegen ist ja Jesus gekommen, weil wir es nicht schaffen. Und Jesus ist nicht gekommen, damit wir nett sind. Jesus ist gekommen, damit es jeder von uns packt. Damit es jeder von uns schafft, bis über die Ziellinie. Und wenn du einmal gestolpert bist, stehst du wieder auf. Und wenn du zweimal gestolpert bist, stehst du wieder auf. Und wenn du dreimal gestolpert bist, stehst du wieder auf. Und wenn du viermal gestolpert bist, stehst du wieder auf. Und wenn du fünfmal gestolpert bist, stehst du wieder auf. Und wenn du sechsmal gestolpert bist, stehst du wieder auf. Und wenn du siebenmal gestolpert bist, weil er für jeden Stolperer schon bezahlt hat. Und ich gehe nicht um einen Stolperer rum und bete ihn an und sage, oh, schon wieder gestolpert, schon wieder gestolpert. Sondern ich sage, wow, schon wieder vergeben. Und wieder liebe ich dich mehr. Weil du bist so cool. Du bist so cool, du machst mich sogar cool. Dass andere denken, ich bin cool. Oh. Uhu. Ich war nie cool. Mittlerweile gibt's Leute, die finden mich cool. Sogar meine Kinder finden mich cool. Uhu. Lustig und cool. Halleluja. Wie genial. Halleluja. Kann nur Jesus sein. kann nur Jesus sein. Leute, die Schnecken, habe ich heute erzählt von Schnecken? Ja, vielleicht nächstes Mal. Schnecken habe ich nicht gesagt, dass ich Schnecken. Ich habe sogar eine Nachricht gekriegt von jemandem. Ich habe gehört in der Predigt, dass du jetzt Schnecken halten musst im Klassenzimmer. Ja, manche von den Schnecken sind irgendwie übers Wochenende nicht mehr im Terrarium gewesen. Naja, gut, genau. Ich habe mich so gefreut, wir haben so ein schönes Terrarium aufgebaut und frisches Gras, das wächst und dann frisches Laub rein und dann dieses lange, lange Wochenende, ja, mit dem Brückentag und so und gut, manche leben noch. Und ich habe mich gefreut, weil ich gedacht habe, boah, du hast das voll das tolle Projekt, boah, ich bin eine tolle Lehrerin, habe ich kurz gedacht. Ja, und ich sage mir einfach, hey, was Gutes rausgekommen ist, immer wieder beurteile ich mich. An manchen Tagen finde ich mich echt eine tolle Lehrerin und manchen Tagen nicht, boah, Schrott. Genau, aber das Wichtige ist gar nicht, wie ich mich selber beurteile, sondern das Wichtige ist, dass in den Herzen von den Kindern irgendwas zurückbleibt. Vielleicht auch in den Herzen von anderen Lehrern, vielleicht in den Herzen von unserer Rektorin, vielleicht einfach in der Schule, vielleicht in dem Klassenzimmer. Was weiß ich, ich mache das Beste, wo ich es vermassel, bitte ich Gott um Vergebung, steh wieder auf und geh weiter und steh wieder auf und geh weiter und steh wieder auf und geh weiter und bleib nicht an dem hängen, was ich nicht so gut mache. Halleluja. Amen. Thank you.